Guten Morgen. Schon gleich das erste Lied, Seine Güte, sie jagt mir nach. Das beschäftigt mich schon die ganze vergangene Woche. Und ich würde gerne etwas mit euch teilen, was wir dann auch im Hauskreis miteinander gelesen haben und auch ausgetauscht haben. Wir lesen gerade den Galaterbrief im Hauskreis und sind bei Kapitel 4. Und als ich mich da so ein bisschen mehr rein vertieft habe, dann fand ich so interessante Details und irgendwie wurde mein Verständnis größer darüber. Es gab vorher einiges, was ich nicht so ganz verstand. Und irgendwie wuchs da auch meine Gelassenheit und mein Friede in mir, als ich das verstand. Und deshalb will ich das mit euch teilen. Ich würde gerne mit euch erstmal die Verse lesen. Und dann Gott auch um seine Leitung bitten. Galater 4, 1 bis 3. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Ebenso waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Und noch 8 bis 11. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Das ist nicht so leicht zu verstehen. Was meint Paulus genau mit den Elementen der Welt? Eine andere Übersetzung sagt die Grundsätze dieser Welt. Was sind diese Grundsätze? Von was sind wir da befreit? Man liest das so drüber weg und irgendwie... Aber so ganz in der Tiefe hatte ich es nicht verstanden. Was sind diese Grundsätze der Welt? Sind die schlecht? Sind die gut? Wieso muss ich davon befreit werden? Und dann das Problem der Galater, hat das was mit mir zu tun? Sie beobachten Tage, Monate, bestimmte Zeiten, Jahre. Und ich denke, darunter fällt auch irgendwelche Essensvorschriften oder Verhaltensregeln. Erstmal stellt Paulus in den ersten 3 Versen klar, dass ein Erbe unmündig sein kann. In dem Moment, wo er Erbe ist, ist er nicht unbedingt in der Lage, sein Erbe anzutreten und braucht einen Vormund. Weil das Erbe hängt zusammen mit Verantwortung und Verwaltung. Erbe heißt Besitz, Kapital. Und ein Unmündiger hat ein Problem, wenn er auf einmal ganz viel besitzt. Was macht er? Wie geht er damit um? Wir wissen von dem verlorenen Sohn, der hat alles verprasst. Paulus lebte in einer Zeit, da galten die Regeln der Römer. Und das merkt man an manchen Stellen, wenn er schreibt, dass er bei dem Verständnis seiner Leser und Zuhörer darauf aufbaut, was damals Sitte war. Und damals war Sitte, dass die Mündigkeit eines Kindes, eines Sohnes, nicht von seinem Alter abhing, sondern von der Beurteilung des Vaters. Das konnte unterschiedlich sein. Und dann gab es einen bestimmten Familientag in den römischen Familien. Und da wurde ein Kind dann erwachsen, wenn dieses das ist so ein heiliges Familienfest gewesen, da haben sie dann den Sohn quasi ins Erwachsenenalter gehoben. Und das ist bekannt als die Liberalia. Das wurde übrigens jährlich am 17. März abgehalten, den wir heute haben, zufälligerweise. Und zu diesem Zeitpunkt wurde das Kind formell vom Vater als sein anerkannter Sohn und Erbe adoptiert. So nannte man das dann, ne? Das war formell, denn er war ja auch vorher schon der Sohn, aber da wurde er dann in diesen Status erhoben, ein Verantwortungsträger zu werden. Das drückte sich sogar in seiner Kleidung aus. Sie hatten so eine Toga, das ist ein Überwurf über die Unterkleidung. Die Kinder hatten eine andere Toga als die, die ins Erwachsenenalter aufgenommen worden waren. An dem Tag wurde diese Toga gewechselt. Und an der Stelle im Vers 3 kommt dann eine Parallele zu uns ins Spiel. Da fängt es an, der Satz mit ebenso, genauso waren auch wir. Und damit zieht Paulus so einen Bogen von dem Bild Sklave frei, Sohn, Sklave Sohn, auf die Realität, in der wir als Nachfolger Jesu jetzt leben. Also da ist eine Parallele. Und er spricht in der Wir-Form, er stellt sich da selber drunter, unter diesen Wechsel, unter dieses Geschehen. Und man kann also ganz allgemein sagen, wir sollen von der Unmündigkeit in die Sohnschaft erhoben werden und das Erbe antreten. Soweit so klar. Was sind aber jetzt diese Grundsätze der Welt, von denen wir mit Eintritt in diese Sohn- bzw. Erbschaft befreit wurden? Vorher waren wir unter einem sogenannten Lehrmeister, das Gesetz, die Gebote, du sollst nicht, du darfst, du musst. Die Regeln, die Spielregeln, das Gesetz von Gut und Böse. Also das hatte zur Folge, dass wir bei schlechten Taten auch negative Folgen geerntet haben. Also das eigentlich gute Gesetz, was sagt, was richtig und was falsch ist, hat in uns bewirkt, dass wir der Gesetzmäßigkeit oder den Gesetzmäßigkeiten der Welt unterworfen wurden. Man kann auch sagen, dem Fluch unterworfen wurden. Was sind diese Gesetzmäßigkeiten? Was herrscht in unserer Welt? Es ist Krankheit, es ist Unfrieden, mühevolle Arbeit, Schmerzen und am Ende unweigerlich der Tod. Das ist das Prinzip dieser Welt. Zerfall, Chaos. Also es ist nicht so, wie viele meinen, dass vom Chaos diese schöne Welt entstand, aus dem Chaos heraus, sondern es ist eher so, dass alles, was mal ordentlich war, wird unordentlich, alles, was mal sauber war, wird schmutzig, alles, was mal gelebt hat, muss sterben. Und da fällt alles und jedes in diesem Universum drunter. Und das ist die Sklaverei, unter die wir als gottesferne Lebewesen gestellt waren. Die Naturgesetze dieser Erde sind letztlich unser Tod. Rein physikalisch. Wir können das naturwissenschaftlich nachweisen. Jedes Tier, jede Pflanze, jedes Leben in unserem Kosmos ist diesen Grundsätzen unterworfen. Und erst durch diesen hohen Einsatz, den Gott gebracht hat mit seinem eigenen Sohn, wurden wir herausgenommen von dieser Herrschaft des Gesetzes von Gut und Böse, wurden unter die Gnade gestellt und ohne unseren Verdienst als Kinder angenommen. Und damit sind wir befreit von den Elementen und Grundsätzen der Welt, nämlich vom Fluch und der Strafe sterben zu müssen. Nochmal, die Wirkung des Gesetzes auf unsere lasterhafte Natur bestand darin, uns den Grundsätzen der Welt zu unterwerfen. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich einfach. Das Gesetz, was sagt, was gut und schlecht ist, hat uns unter das Urteil gebracht, schlecht, und deshalb müssen wir sterben. Das ist Gesetz, Gesetzmäßigkeit. Und ich habe in einem Auslegungsportal Enduring Word, ich weiß nicht, wer es kennt, etwas gefunden über eine Erklärung, was mit diesen Grundsätzen der Welt, wie man das verstehen muss. Im Griechischen verwendet Paulus hier das Wort Stoicheia. Ein Stoicheion war ursprünglich eine Reihe von Dingen. Es kann zum Beispiel eine Reihe von Soldaten bedeuten. Aber die Bedeutung dieses Wortes entwickelte sich und bezeichnete später das ABC. Und dann jede Art von elementarem Wissen. Und Cole übersetzt das Konzept: So wurden auch wir, als wir kleine Kinder waren, in Sklaverei gehalten vom ABC des Universums. So muss man sich das vorstellen, ja. Das Konzept vom ABC des Universums ist aber wichtig. Wenn es ein Konzept des Universums, also ein Grundprinzip gibt, von dem wir uns lösen müssen und das in der heidnischen Religion ebenso betont wird wie im jüdischen Recht, dann ist es das Prinzip von Ursache und Wirkung. Oder jeder bekommt, was er verdient. Und das beherrscht die Natur und den Verstand der Menschen. Das heißt, wir leben in der Vorstellung, dass wir bekommen, was wir verdienen. Wenn wir gut sind, verdienen wir Gutes zu empfangen. Wenn wir schlecht sind, verdienen wir Schlechtes zu empfangen. Soweit das Zitat. Das kennt jeder von uns. Dieses innere Gefühl oder die Logik, ich bekomme, was ich verdiene. Tue ich das, kommt das bei raus. Ja, dieses Wenn, dann. Und Paulus möchte, dass die Galater nicht mehr länger unter diesem ABC des Universums bleiben, gefangen sind. Und er ermahnt sie und erinnert sie an die Gnade, durch die sie ohne Zutun von guten Werken gerettet wurden. Und bei ihnen waren es eben das Einhalten besonderer Tage und Zeiten. Aber an anderer Stelle, bei den Korinthern und so weiter, da sagt er auch, spricht er auch von Essen, was man nicht essen darf, was man essen darf. Ich denke, auch wir haben heute in unserer Gesellschaft ganz viele Regeln, die könnte man als Grundsätze dieser Welt bezeichnen. Und weil wir in dieser Kultur leben, haben wir uns vieles angeeignet und halten dieses oder jenes Verhalten für richtig oder falsch und übernehmen das als Christen oft ganz überzeugt. Ja, klar, das bringt was und das bringt nichts. Aber wir sollen uns lösen von diesen Grundsätzen. Die gehören nicht mehr zu uns und wir gehören nicht mehr zu diesen Grundsätzen dieser Welt, die an sich nicht unbedingt schlecht sind. Sie waren eine Zeit lang unsere Regeln, weil wir das brauchten. Wir waren unmündig. Aber durch die Offenbarung und durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Offenbarung der unverdienten Gnade kommen wir unter ein ganz anderes Prinzip, falls man das so sagen darf. Ja. Wir wurden nicht nur Kinder, wir bekamen nicht nur in den Status von Kindern, sondern auch in den Status von Erben, und zwar von mündigen Erben. Die Unmündigen sind nicht die, die im Alter einfach noch nicht so weit sind, sondern die Unmündigen sind die, die noch nicht verstanden haben, dass ihnen ein Erbe in die Hand gegeben wurde. Und sie haben noch nicht die ganze Weite und Spannbreite verstanden und ermessen, nicht, was es bedeutet, mit diesem Erbe zu leben, in einer gefallenen Welt. Für uns gibt es keine Satzungen mehr und die Prinzipien dieser Erde sind nicht mehr das ultimative letzte Wort in unserem Leben. Auch wenn wir noch Schmerzen kennen, auch wenn wir noch, wie Paulus auch sagt, Mangelsituationen kennen. Auch wenn wir noch physisch sterben. Deshalb gilt trotzdem dieses Prinzip nicht mehr für uns letztendlich. Wenn ich das begreife, dann kann mich Gott auf übernatürliche Weise auch heilen, versorgen. Da war ein Gebet für Versorgung heute Morgen. Er vergibt mir meine Schuld, das ist einfach übernatürlich. Rechtmäßig ist es erstmal für mich nicht. Es geschah durch das, was Jesus getan hat. Er hat das Recht wiederhergestellt, ohne dass ich sterben musste. Auf jeden Fall kann ich in dieser Verheißung des Erbes Wunder erleben und die sollten für mich normaler werden, als sie sind derzeit. Und ich fasse mich da an meine eigene Nase. Als ich das las und als ich mich damit beschäftigte, wurde mir so bewusst, Wunder sind bei Gott das Normale und Wunder sind das, was das Erbe beinhaltet. Für diese Erde, für die Grundprinzipien dieser Erde tatsächlich Wunder, ungewöhnlich. Aber unser ganzes Leben beruht auf dem Prinzip der Gnade und der unverdienten Nähe Gottes. Dass wir uns ihm nahen dürfen, da haben wir nichts zu beigetragen. Das können wir nur annehmen. Und ergreifen und leben. Dass er unser geliebter Vater im Himmel ist. Dass wir uns ihm zu jeder Zeit nähern dürfen. Egal, was für Klamotten wir anhaben, egal in welcher Verfassung wir gerade sind, Tag und Nacht, selbst dann, wenn wir gerade gesündigt haben, wir dürfen uns ihm nahen. Wir haben Zugang zu allen seinen Segnungen. In Christus ist es Ja und Amen. Wir haben die Ressourcen auf unserer Seite. Und das ist auf keinen Fall konform mit den Grundsätzen dieser Welt. Das passt nicht in diese Welt. Die Gnade widerspricht regelrecht dem ABC des Universums, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Weil Gott unter der Gnade mit uns nicht auf der Grundlage dessen umgeht, was wir verdienen. Unser Bestes kann uns nicht rechtfertigen unter der Gnade. Unser Schlechtestes muss uns nicht verdammen unter der Gnade. Gottes Segen und Gunst für uns werden uns aus Gründen gegeben, die völlig in ihm liegen, nicht in uns. Und das unterscheidet sich total von diesen Grundsätzen der Welt. Also es gibt nur einen Weg, im Segen und in der Gnade Gottes Frieden zu haben und zu ruhen. Das heißt, wir müssen der Welt sterben und den Mut haben, das Prinzip von Ursache und Wirkung hinter uns lassen. Das klingt erstmal befremdlich, aber wir sind befreit von diesem Ursache-Wirkung-Prinzip. Stattdessen glauben wir die Verheißung und leben ausschließlich unter der freundlichen Gnade und Fürsorge Gottes, ohne es erarbeitet zu haben. Mit Jesus, mit ihm eins gemacht, durch den Glauben, allein durch den Glauben an ihn, nur der Glaube schon reicht, um in ihn hineinzukommen. Und in ihm sind wir diesen Grundsätzen der Welt gestorben. Das macht uns, oder es macht uns nicht besser, wenn wir irgendwelche guten Regeln halten, die gut sein mögen, aber das macht uns nicht besser. Und deshalb spricht Paulus dann in Vers 10 auch an, dass die Galater in Gefahr sind, sich wieder unter dieses Joch des mühevollen Anstrengens zu begeben. Wieder unter diese Elemente der Welt, unter diese Prinzipien, unter die Naturgesetze, wenn man so mag, ja, sich da wieder hinzubegeben und wieder in diesen alten Ordnungen versuchen, besser zu werden. Und das, wenn wir das auf uns beziehen, die Falle, in die wir immer wieder tappen, ist doch, dass wir gut sein wollen, dass wir alles richtig machen wollen, dass wir optimieren wollen, was nur zu optimieren geht. Wir wollen keine Fehler machen. Und wir sind auch so geprägt worden, wir sind so erzogen worden, wir sind es so gewohnt. Wir wollen alles noch besser machen. Wir haben Angst vor Laissez-faire und Nachlässigkeit. Wir wollen als Christen mit unserer neuen Gesinnung doch das Beste. Ja. Und kommen ganz schnell mit diesem Bemühen auch wieder unter die Angst vor Strafe und vor diesem Ursache-Wirkung-Prinzip. Wir kommen wieder in dieses Fahrwasser, wenn ich nicht genüge, geht es mir schlecht. Oder Gott ist nicht mehr freundlich zu mir. Oder er muss mich dann maßregeln oder so. Ja, in dieses Prinzip kommen wir ganz schnell wieder rein, in dieses Fahrwasser. Es ist frustrierend. Es macht müde. Und am Ende ist dieser Frust dann so stark, dass man rebelliert und aussteigt und sagt, ich will einfach nicht mehr. Viele von uns haben das schon durch und manche vielleicht mittendrin, manche stehen noch davor, vor diesem Frust, dass man sagt, ich will jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr gut sein, ich lasse es jetzt, ich mache jetzt, was ich will. Und dieser Trotz ist natürlich eine fleischliche Reaktion, ist aber auch verständlich, weil wenn du keine Lösung siehst, und das ist auch, was Paulus im Römer 7 so in vielen, vielen Versen auf verschiedene Seite beleuchtet, erklärt, dass man in dieses Fahrwasser kommen kann, dass man das tut, was man nicht will, und das, was man tun sollte, das macht man nicht. Also das ist der Kampf mit diesen Grundsätzen der Welt. Und es ist doch letztendlich, weil wir die Gnade immer wieder vergessen und auch die Dimension der Gnade vergessen im Alltag, sollten wir uns vor Augen halten, es ist genau diese Gnade, die uns in unserem tiefsten Innern, in unserer Motivation und Haltung zu dankbaren, fröhlichen, gesunden Kindern macht. Die Gnade und die Erkenntnis über die Offenbarung und die Erkenntnis über die Gnade, dass wir Begnadigte sind, ohne etwas dazu zugetan zu haben, das ist es, was uns beflügelt, was unsere Seele gesund macht, was uns glücklich macht und wo wir daraus lernen, dass wir bei Gott sein dürfen. Und das ist dieses Gnadenbewusstsein, das ist das, was uns letztendlich tatsächlich physisch verändert. Es hat ein erstaunliches Heilungspotenzial. Und zwar für jeden Bereich unseres Lebens, für den Körper und für die Seele. Und ich habe so mir so vorgestellt, was sind denn die Menschen, die mich beeindrucken, die mich berühren, ja? Es sind doch die, die unbekümmert und ohne Vertrauen, ohne Argwohn durchs Leben gehen, die nicht vergleichen, messen, abwägen, sondern überzeugt und zuversichtlich vorwärts gehen, und denen vertrauen wir doch auch ganz gerne. Die strahlen schon aus, sie haben kein schlechtes Gewissen, sie tun das, was sie tun, mit Überzeugung, und sie sind vertrauenswürdig. Wir wollen eigentlich solche glücklichen Menschen sein, ja. Wir wollen eigentlich solche sein, die einfach durchdrungen sind von diesem Wissen, ich bin geliebtes Kind. Und dieses Gnadenbewusstsein erzeugt dann in mir auch eine kindliche Kühnheit, dass ich es wage, aufs Wasser zu stehen, obwohl die Grundsätze der Welt sagen, da kann man nicht draufstehen, da sinkst du ein. Das Ganze sollte man nicht mit Torheit verwechseln. Die Torheit ist nämlich blind für den geraden Weg. Die Torheit rutscht ab ins Böse, ohne es zu merken. Die Kühnheit aus Gnade, die merkt, wenn sie stolpert und in ein Schmutzloch gefallen ist. Aber die Kühnheit aus Gnade hat keine Hemmungen, wieder aufzustehen, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Nicht der Blick auf meine Füße hält mich im Gleichgewicht, wäre so der direkteste Weg zu gucken, dass die Füße auch nicht stolpern. Ich gucke auf meine Füße, aber das ist nicht die Methode, wie ich im Gleichgewicht bleibe, sondern der Blick nach vorn und vor mir ist Jesus. Hinschauen auf ihn, das bewahrt mich, das hält mich im Gleichgewicht. Er ist mein Schutz, er ist mein Halt, der Mantel der Geborgenheit. Und wenn ich auf Jesus sehe und auf die Liebe des Vaters, dann weiß ich wieder, wer ich bin. Und dann weiß ich, wohin ich gehe. Und ich weiß auch, was ich zu tun habe. In ihm ist das Geheimnis des Lebens. Und aus dem sicheren Ort soll mich nichts mehr rauslocken. Keine Anklage, kein Vergleichen, kein Grübeln, keine Geschäftigkeit. Unser Anker ist Christus in der Gnade des Vaters. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dich anschauen dürfen, dass wir Jesus anschauen dürfen, dass wir in ihm dein Angesicht sehen. Danke, dass wir darin festbleiben, in deiner Liebe. Du hast uns endlos geliebt. Ich danke dir für die Gnade, dass wir unverdient in deine Nähe kommen dürfen und bleiben dürfen. Jesus, du sagst, bleibt in mir. Und ihr bringt viel Frucht. Danke, dass das ein Geschenk ist und nicht unser Werk. Herr, und ich bete, dass du diese Offenbarung in uns noch viel, viel mehr vertiefst. Dass wir wegkommen von diesen Grundsätzen der Welt. Dass wir diesen Stress ablegen können und bei dir zu Hause sind. Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft, ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für jeden Einzelnen und dass du mit jedem dein Werk tust. Ja, und ich bete, dass wir noch viel radikaler in die Freiheit des Geistes kommen. Dass wir die übernatürlichen Wirkungen, die dein Geist in unserer Mitte wirkt und wirken möchte, dass wir die willkommen heißen, dass wir nicht erschrecken und dass wir es auch nicht ungläubig verleugnen. In Jesus' Namen. Amen.